Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Okay, ich gebe es zu, der Titel ist ein bisschen reißerisch gewählt, ne? Aber ich will ja, dass du die Folge hörst. Herzlich willkommen zu der aktuellen Folge von Einfach glauben, kommt jetzt der dritte Weltkrieg. Ich will in dieser Folge Bezug nehmen auf das, was gerade im Nahen Osten passiert, Israel, Iran und so weiter. Aber diese Frage, kommt jetzt der dritte Weltkrieg, die kann ich dir ganz einfach beantworten mit einem entschiedenen, ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Oder vielleicht ist er ja schon in Gange. Was bedeutet denn Weltkrieg, wenn ich bedenke, wie viele Nationen da jetzt schon mit verwickelt sind? Was aber dahinter steckt, ist ja natürlich die Angst vor einem dritten Weltkrieg. Und das kann ich ja gut nachvollziehen. Und darauf will ich ein bisschen eingehen. Über allem steht aber, weißt du, Gott sitzt auf dem Thron. Egal, was passiert auf dieser Welt. Es gibt nichts, was ihn überrascht und es gibt nichts, was ihn von seinem Thron stürzt. Auch wenn manchmal das Leben nicht immer so den Anschein macht, als ob Gott auf dem Thron sitzt. Aber es ist so. Gott ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Und deswegen muss das unbedingt so als Fundament dieser Folge auch gehört werden. Ich will diese Folge dreiteilen. Erstmal will ich mit dir schauen, was ist eigentlich passiert, um was geht's gerade? Dann die zweite Frage ist, wieso eigentlich die Frage nach dem dritten Weltkrieg? Und zum Schluss will ich auf die Frage eingehen, wie sollen wir uns als Christen jetzt verhalten? Also erstmal eine Einordnung, was ist passiert, dann wieso diese Frage mit dem dritten Weltkrieg und als letztes dann eine Einordnung, wie sollen wir uns als Christen verhalten? Schauen wir erstmal an, erste Frage, was ist da eigentlich passiert? In den vergangenen Tagen hat Israel und USA den Iran angegriffen. Du hast es in den Medien sicher mitbekommen, das geht jetzt hoch und runter und man weiß nicht so recht, wem man da glauben und vertrauen soll und wer hat jetzt wo und wie und wen angegriffen. Aber Fakt ist, Israel, USA haben den Iran angegriffen, aber alleine diese Aussage ist eigentlich schon falsch. Israel und USA haben nicht den Iran angegriffen, sondern Ziele im Iran und haben unter anderem das Oberhaupt des islamistischen Regimes ausgeschaltet. Aber sie greifen nicht das iranische Volk an. Als Antwort darauf wiederum aber hat der Iran in ganz viele Länder des Nahen Ostens Raketen geschossen, genauer gesagt, muss man auch dazu sagen, auf Militärstützpunkte, hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich US-Militärstützpunkte in verschiedenen Ländern, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Kuwait und so weiter und so fort, sogar bis Zypern. Und natürlich hat Israel auch einiges abbekommen. Es gab viele Raketenangriffe auch auf Israel durch den Iran. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bewertet man das? Ich bin kein Politiker, aber ich will ja einfach meine Sicht darlegen. Jetzt gibt es natürlich die berechtigte Frage, ab wann ist es eigentlich überhaupt legitim, dass irgendein Land ein anderes Land angreift, um wiederum ein anderes Land zu schützen? Also, dass Israel vollkommen, bedroht ist vom Iran, das ist ja, liegt ja auf der Hand. Und dass Iran und die USA nicht die besten Freunde sind, um es sehr vereinfacht zu sagen, liegt auch auf der Hand. Aber warum muss USA da eingreifen? Warum Israel? Das sind berechtigte Fragen, die ich dir nicht beantworten kann, wann es der richtige Zeitpunkt ist. Was ich dir allerdings sagen kann, ist, wenn man die Bilder sich anschaut, die aus dem Iran heraus einen erreichen, dass Menschen jubeln über diese Raketen. Also du musst dir vorstellen, das Volk, das in dem Land lebt, das angegriffen wird durch die Raketen, jubelt und freut sich. Und nee, das findet man nicht auf irgendwelchen komischen Telegram-Kanälen oder Ex oder so, sondern das hat zum Beispiel auch die Tagesschau gezeigt. Und das zeugt doch davon, wie verzweifelt dieses Volk ist und was in den letzten Jahrzehnten dieses Volk hat erleiden müssen im Iran unter der Führung, die dort herrschte. Wir im Westen reden dann gerne über das Völkerrecht, während das unsägliche Leid der Iraner und Iranerinnen vielen vollkommen egal ist. Also jetzt, ja, gerade eben, ich habe noch kurz eine Story hochgeladen auf Instagram und habe in der Story von jemand anderem ein Reel geteilt gesehen von jemandem, die ins Mikro gesprochen hat, dass Israel und USA eben jetzt ihrem kolonialistischen Gedanken wieder nachgeht. Also so nach dem Motto, der Iran soll jetzt eingenommen werden, es geht um Gebietserweiterungen und so weiter. Was ein Quatsch. Denn was diese Menschen ja nicht machen, ist, dass sie zurückblicken in die letzten Jahrzehnte und sehen, welches schreckliche Regime im Iran geherrscht hat. Und deswegen will ich mir nicht anmaßen, diese Militäraktion einzuordnen. Ich wollte dir lediglich die verschiedenen Sichtweisen benennen. Ich selber tendiere sehr stark dazu, das wirklich auch als eine Befreiungsaktion zu bezeichnen. Natürlich ist uns allen klar, dass die USA dahinter wirtschaftliche Interessen vertritt und alles daran setzt, dass der Nahe Osten zumindest einigermaßen stabil ist aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Interessen. Das ist klar. Und dass Israel unter der Regierung Netanyahu auch bemüht ist, die Aggressoren der umliegenden Länder immer wieder anzugreifen, das ist auch klar. Wobei ich das bewusst so sage, die Aggressoren. Weißt du, der Iran hat ja all die Aggressoren, die Israel immer wieder angreifen und tut es immer noch finanziert. Also die Houthi-Rebellen im Jemen, die Hamas im Gazastreifen, die Hezbollah im Norden, im Libanon. Das ist ja offensichtlich so. Deswegen, natürlich ist die Frage, darf Israel dann da angreifen? Auf der anderen Seite sage ich, naja, Israel wird seit Jahren angegriffen. Und wen interessiert's? Wen interessiert's, dass Israel seit Jahren beschossen wird? Und nur dank ihrem Verteidigungssystem, dem Iron Dome, einigermaßen unbeschadet davon kommt. Also das zur aktuellen Situation. Im Moment ist sie noch sehr verworren. Wie gesagt, der Iran beschießt nun viele Stützpunkte, Länder drumherum. Und Israel wird auch immer mehr beschossen. Was ich jetzt aber mal mit dir machen will, ist, dass wir eintauchen in eine Bibelstelle, die ich schon einmal in einem Podcast benannt habe. Und zwar ist es Jeremia 49. Und es ist eine Bibelstelle aus dem ersten Teil der Bibel, viele hundert Jahre vor Christus. Und in dieser Bibelstelle geht es um Elam. Und Elam ist der heutige Iran, Persien, Iran. Okay? Also immer wenn du Elam liest, dann kannst du, zumindest ist es in einem bestimmten Teil deckungsgleich, Iran lesen oder hören. Jeremia 49, 34 bis 39. Die folgende Botschaft des Herrn galt Elam. Jeremia erhielt sie zu Beginn der Herrschaft des Königs Zedekia von Juda. So spricht der Herr der Allmächtige. Ich werde die Bogenschützen von Elam, sie sind es, auf die sich die Macht Elams stützt, vernichten. Ich lasse die vier Winde von den vier Enden der Erde über sie hereinbrechen und zerstreue Elam in alle Richtungen. Dann wird es kein Volk mehr geben, zu dem sich die vertriebenen Elamiter flüchten können. Ich selbst will den Elamitern allen Mut nehmen, sodass sie vor Angst nicht mehr gegen ihre Feinde und alle die kämpfen können, die beabsichtigen, sie zu töten. Ich bringe großes Unheil über die Bewohner Elams. Mein glühender Zorn kommt über sie, spricht der Herr. Ich will sie so lange mit dem Schwert verfolgen, bis sie vom Erdboden ausgerottet sind. Dann werde ich meinen Richterstuhl in Elam aufstellen und den König und seine Fürsten zum Tode verurteilen, spricht der Herr. Aber wenn die Zeit dazu gekommen sein wird, will ich das Geschick Elams wieder wenden. Das verspreche ich der Herr. Krass, oder? Also ein sehr vernichtendes Gerichtsurteil über Elam, aber gleichzeitig auch die Verheißung, die Vorhersage, dass das Geschick Elams wieder gewendet wird. Also, ich sag mal so, im Iran gibt es im Moment die größte Untergrundkirche oder mit die größte Untergrundkirche weltweit. Du darfst ja im Iran deinen christlichen Glauben nicht einfach so ausleben. Deswegen geschieht es im Untergrund, im Verborgenen. Und im Iran ist in den letzten Jahren eine riesengroße Untergrundkirche gewachsen. Hier ist vom Richterstuhl die Rede, dass Gott seinen Richterstuhl in Elam aufstellen wird. Ich habe jetzt bewusst, das ist die Neues Leben-Übersetzung, die habe ich bewusst gewählt, weil die Luther-Übersetzung ist an der Stelle echt nicht so ganz einfach zu verstehen. Nur der Richterstuhl, ich habe extra nachgeschaut, im Hebräischen steht das Wort Kisse dafür und es bedeutet Thron oder Ehrenplatz. Ja, das kann auch der Richterstuhl sein, aber es ist viel, viel also öfters in der Bibel im Sinne des Throns, des Ehrenplatzes gemeint. Und das wiederum bedeutet, dass Gott seinen Thron in Elam aufrichtet. Was habe ich dir gerade über die Untergrundkirche gesagt? Cappuccino, könnte es sein, dass hier sich etwas erfüllt, was Gott vorhergesagt hat? Dass sein Thron in Elam aufgerichtet wird? Weil der Thron ist ja der, auf dem Thron sitzt der, der herrscht und der das Sagen hat. Und das da geschieht, wo eben eine riesengroße Untergrundkirche am Wachsen ist. Ein zweiter Gedanke noch zum Thema Iran und Bibel und so weiter. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, feiern Juden weltweit das sogenannte Purim-Fest. Und das Purim-Fest bezieht sich auf das, was im Buch Esther in der Bibel beschrieben wird. Kannst du nachlesen. Das liest sich wie ein Roman, wie ein Thriller schon. Vielleicht kennst du auch die ganze Story. Da sollte das jüdische Volk, also ich mache es jetzt ganz kurz, da sollte das jüdische Volk vernichtet und ausgerottet werden. Und es ist Königin Esther, die aus dem Volk Israel kommt, die den König des Perserreichs sozusagen davon abhält, das zu tun. Und die Hauptstadt von diesem Perserreich, Susa, liegt wo? Dreimal darfst du raten, im heutigen Iran. Und ich finde das beeindruckend, wie ausgerechnet jetzt Purim gefeiert wird. Nochmal, nicht das iranische Volk ist verfeindet und hat einen Hass auf Israel. Es ist das islamistische Regime, das jetzt hoffentlich gestürzt wird. Und gleichzeitig ist es einfach faszinierend, dass ausgerechnet jetzt, wo dieser Konflikt um dieses Regime, das jüdische Volk ausrotten will, dass ausgerechnet jetzt das Purimfest gefeiert wird, das genau daran erinnert. Also ich finde, das sind nur zwei Gedanken aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, die mit diesem Thema zu tun haben. Meine Bitte ist an dich, bete für den Iran, bete für die Menschen dort, bete für die, die unsägliches Leid erfahren haben, bete für die, die Menschen verloren haben, auch schon unter den Zigtausenden der letzten Monate, die protestiert haben, Familienangehörige, die einfach leiden, weil jemand ermordet wurde, die auch jetzt verlieren Menschen natürlich Hab und Gut, es gibt Todesopfer, bete einfach dafür. Bete, dass Gott sich erbarmt, dass Gnade und Barmherzigkeit sich durchsetzt und dass Gott segnet und dass die Untergrundkirche im Iran bald keine Untergrundkirche mehr sein muss, sondern wirklich in aller Öffentlichkeit der christliche Glaube gelebt werden darf und der Thron Gottes dadurch ganz sichtbar in Elam im Iran aufgerichtet wird. Also bete für die Menschen im Iran, aber bete auch für die israelische Regierung um Weisheit, um Menschlichkeit, um Barmherzigkeit, um Klarheit. Und was du auch tun kannst, ist, folge Open Doors auf Instagram zum Beispiel. Open Doors ist eine Organisation, die sich seit vielen, vielen, vielen Jahren für verfolgte Christen weltweit einsetzt. Und Open Doors berichtet natürlich auch immer wieder über das, was im Iran geschieht und wie es Christen im Iran so geht. Und deswegen folge Open Doors. So, das war jetzt die Einschätzung. Und jetzt, warum eigentlich diese Frage, kommt jetzt der Dritte Weltkrieg? Ich will ehrlich sein, ich bin in den letzten wenigen Tagen teilweise maximal genervt gewesen, wie Christen aus diesem Thema, was Nahen Osten betrifft, versuchen Kapital zu schlagen. Nicht im monetären, im finanziellen Sinn, aber im Sinne von Klicks oder Aufmerksamkeit. Da werden Videos oder Vorschaubilder, Thumbnails und so weiter produziert nach dem Motto, das ist alles schon in der Bibel vorhergesagt, was da im Iran passiert. Und dann wird in Anführungszeichen lediglich Matthäus 24, Vers 6 bis 8 zitiert. Und dort steht, überall werden Kriege ausbrechen, aber keine Angst, diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Und weiter wird dann so gesagt oder geschrieben, die Kriege haben in den letzten wenigen Jahren extrem zugenommen, die Katastrophen haben zugenommen, die Taktung wird immer schneller, also es geschieht immer mehr in immer weniger Zeit und so schlimm wie heute war es noch nie. Und ich frage mich, ist dem wirklich so? Was hätten die Menschen zur Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs gesagt? Oder zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges? Oder als die Pest in Europa wütete. Was war? Jesus ist bis heute nicht wiedergekommen. Also keine Angst, du hast die Entrückung nicht verpasst. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Also bitte versteh mich nicht falsch. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Welt nicht aufgrund eines atomaren Krieges oder eines anderen Krieges oder aufgrund des Klimawandels oder Ähnlichem untergehen wird. Nein, als Christen wissen wir doch, was passiert. Jesus kommt wieder, es geschieht das Gericht Gottes und die Ewigkeit jenseits unseres Zeitalters beginnt für die einen in der Gegenwart Gottes, für die anderen in der Abwesenheit Gottes. Wir nennen es Himmel und Hölle. Und ehrlich gesagt geht es mir echt auf den Keks, wenn Christen versuchen, damit nun also quasi zu beweisen, dass es in der Bibel genau vorhergesagt wurde, was da jetzt im Iran und im Nahen Osten geschieht. Und ja, ich habe dir ja eben auch die Stelle aus Jeremia vorgelesen und von Elam und dem Thron Gottes und so weiter. Das ist auch vollkommen okay, aber mir geht das so ein bisschen im Blick auf die Frage, ja, kommt jetzt Jesus wieder oder kommt jetzt der Dritte Weltkrieg? Also immer so diese Stufe 10, so das kann ja nicht mehr getoppt werden. Ja, also Weltkrieg ist ja das, wovor alle Angst haben und wenn Jesus wiederkommt, ist Ende Gelände. Also so immer so diese maximale Eskalation sozusagen. Und deswegen habe ich manchmal den Eindruck, dass Christen mit so Stellen umgehen so oder Ereignissen nach dem Motto, ja, niemand weiß, wann Jesus wiederkommt, aber ich bin mir sicher, es wird bald sein. Ah ja, und ich denke dann manchmal so, warum? Warum? Und dann kommt halt keine wirkliche Erklärung. Und deswegen bin ich sehr, sehr entspannt und denke mir, wir sollten doch ohnehin immer so leben, dass Jesus wiederkommen kann. 1. Petrus 1, Vers 13 bis 14 steht, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid, fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Zack. So zu leben, jeden Tag, dann spielt es keine Rolle, ob Jesus bald wiederkommt oder ob wir es erleben werden oder ob wir es nicht erleben werden. Das ist so mein Denken dahinter, dass ich immer wieder sage, so Leute, entspannt euch, ja, entspannt euch, denn wir sind sowieso dazu aufgerufen, so zu leben, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und deswegen mag ich diese, ja, Sensationslust klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ja, eigentlich meine ich genau das, deswegen mag ich das nicht und deswegen habe ich auch echt überlegt, ob ich den Titel der Folge so nennen soll, aber ich habe gedacht, ach komm, mach's doch. Also, weil jetzt eh sich viele diese Frage stellen, aber ich möchte eben dir genau die Angst davor nehmen, also ich kann dir die Angst nicht nehmen, das kann ich nicht, aber ich möchte dir Gedanken mitgeben, die dir helfen, eben keine Angst zu haben. Und das ist auch der Schritt zur letzten Frage, wie sollen wir uns als Christen eigentlich verhalten in dieser Zeit? Und jetzt meine ich nicht primär die Angriffe, die im Nahen Osten oder der Krieg, der im Nahen Osten ist, so, weil das ja auch teilweise echt sehr komplex ist, das zu verstehen, sondern wie sollen wir uns als Christen verhalten im Blick auf so manche Panikmache, die gerade passiert, ja? Also wenn du manche Headlines in der Zeitung liest, also online oder gedruckt, da denkst du ja, alter Schwede, ey, was geht jetzt ab? Also, das meine ich, ja. Wie sollen wir uns im Angesicht dieser Panik und dieser Angst verhalten? Nur ein ganz kleines Beispiel. Ich war am Samstag, war ich noch tanken. Also eher so, weil ich sagte, oh komm, ich war an der Tanke vorbei, Preis geht gerade einigermaßen, ich tanke jetzt voll. So. Und gestern hat meine Frau noch zu mir gesagt, ey, gut, dass du tanken warst, das wird jetzt sicher teurer. Wahrscheinlich wird es so werden, aber das Witzige ist, dass ich heute Morgen erst online gelesen habe, dass in ganz Deutschland heute mega Schlangen an der Tanke, an den Tankstellen waren. Und ich dachte mir, genau das ist es, verstehst du? Also, ich meine, ich kann es verstehen, dass man jetzt noch tanken will und halt keinen Bock hat, noch mehr zu bezahlen, so. Aber manchmal ist dahinter ja so ein bisschen diese Panikmache. Und wie sollen wir uns jetzt als Christen verhalten? Und da gibt es einen Bibelvers, der eigentlich alles sagt. Und der steht in 2. Timotheus 1, Vers 7 und heißt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und auf diesen Vers möchte ich jetzt zum Schluss eingehen und dir damit etwas an die Hand geben, was dich hoffentlich entspannt im Sinne voller Vertrauen auf Jesus durch diese Zeit gehen lässt oder auch dann, wenn die nächste Panikmache wiederkommt. Das Wort Furcht bedeutet eigentlich Feigheit. Es wird nicht besser. Also es bedeutet eigentlich Feigheit. Und ich finde, das ist ja nochmal so eine Steigerung von Furcht. Ne? Man kann ja Furcht haben, aber Feigheit ist quasi ein schlechtes Handeln aufgrund von Angst. Und genau das ist damit gemeint. Also Gott hat uns nicht einen Geist, eine Gesinnung gegeben, die uns feige sein lässt, also die uns aus Angst schlecht handeln lässt, sondern Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Kraft, Dynamis im Griechischen, ist ja nicht irgendeine Kraft, sondern es ist die Auferstehungskraft in dir und in mir. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir Christen sind, dann wirkt in uns die Kraft und lebt der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Heilige Geist. Die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft. Manchmal leben wir so ein amputiertes Christsein, als ob Gottes Kraft heute nicht mehr ganz so wirksam ist wie früher. Und dann glorifizieren wir biblische Geschichten, also jetzt nicht falsch verstehen, biblische Geschichten sind großartig, sind wunderbar und alle Ehre, aber wir glorifizieren sie manchmal so nach dem Motto, boah, krass, was da passiert ist, das passiert ja heute nicht mehr. Ja, und ich denke mir, ruckzuck hast du die Bibel nicht ernst genommen. Denn in Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, die Kraft, von der Paulus im 2. Timotheusbrief schreibt, das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist Gottes Kraft, die ist in dir und die ist in mir. Und also wenn wir mit Jesus leben, ich kann es von mir sagen, dass mein Leben Jesus gehört. Ich hoffe, dein Leben auch, weil es das Wichtigste ist, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und diese Kraft, die lebt in uns. Und das sollte uns in so Phasen von Panikmache und Frage, ey, dritter Weltkrieg und so weiter, sollte es uns doch deutlich machen, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, dass wir jetzt irgendwie Panik haben oder in diesen Feigheitsmodus verfallen, sondern in uns ist eine Kraft, die stärker ist als alles andere. Aber es ist nicht nur ein Geist der Kraft, sondern auch ein Geist der Liebe. Und für Liebe steht das griechische Wort Agape im griechischen Text drin. Und es gibt ja diese unterschiedlichen Bezeichnungen oder die unterschiedlichen, ja doch, Bezeichnungen für Liebe im Griechischen. Und Agape ist diese göttliche Liebe, also die Liebe, die wir also sehr vereinfacht gesagt, die wir nur als Christen leben können. Ich kann eine Liebe haben zu meinem Ehepartner, ich kann eine Liebe haben zu Freunden, zu Familienangehörigen und so weiter. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern Agape ist die Liebe, die Gott in dir entzündet, in dem Moment, wo der Heilige Geist in dir lebt. Und das heißt zum Beispiel auch Feindesliebe, auch Menschen zu lieben, die mir quer liegen. Aber es heißt eben auch, das Leben zu lieben, Menschen überhaupt zu lieben und eben nicht zu hassen oder kriegsgrämig zu sein, so Prepper-mäßig, ja, also dich vorbereiten auf den atomaren Super-GAU und tonnenweise Dosenwurst horten. Nein, Menschen lieben, einen Geist der Liebe haben, bedeutet, dass ich Gott liebe, dass ich die Mitmenschen liebe, dass ich mich liebe, dass ich das Leben liebe. Gefühlt ist diese Welt doch immer mehr ein Irrenhaus. Also alle außer uns jetzt. Ne, außer dir und mir. Also vor allem das Internet. Und wir sind nicht dazu berufen, dieses Spielchen mitzuspielen, sondern die Menschen zu lieben. Ich habe, ich weiß nicht mehr wann, das war ein, zwei Wochen oder so, habe ich einen Kommentar verfasst. Ich weiß schon gar nicht mehr wo, auf Instagram, auf einer Seite, weil unsere Bundestagspräsidentin war in Israel und da habe ich irgendwie einen Kommentar verfasst. Ich weiß nicht, ob es auf Tagesschau-Account war oder wo auch immer. Ich meine, es war da, weil die eben darüber berichtet haben. Und klar, gibt es dann auch ein paar Leute, die das liken und so, aber dann kommen ja so Kommentare und das kennst du sicher und ich habe das auch manchmal schon erwähnt, wo die Leute echt, also einfach so quer von der Seite schießen und dich richtig dumm anmachen. Und ich denke mir, was ist bei denen falsch? Ich kann ja komplett anderer Meinung sein, aber warum muss es gleich dieses den anderen fertig machen? Also abgesehen davon, dass sie das nicht schaffen oder es mich nicht trifft, aber ich denke mir, verstehst du, das meine ich mit Irrenhaus. Also, dass man es verlernt hat, ordentlich zu diskutieren. Später kam dann ein Kommentar, das fand ich total spannend, kam ein Kommentar von jemandem, der sinngemäß schrieb, dass er das auch lange Zeit so gesehen hat wie ich, aber jetzt nicht mehr aus den und den Gründen. Und ich dachte schon, hey, mega cool. Dann ist er leider auch ein bisschen abgedriftet in seiner Sprache oder Wortwahl. Aber größtenteils war das richtig cool. Das war so richtig so, hey, wow, keine Ahnung. Ist das vielleicht ein Angestellter im Irrenhaus oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das ist einfach so. Wir leben echt in einer Zeit, in der polarisiert wird ohne Ende. Ich habe zum Beispiel, einfach um es sehr deutlich zu machen, weißt du, deswegen sage ich dir das, ich habe an einer anderen Stelle hab ich ein Video kommentiert, mich bedankt, das war beim Apologetik-Projekt und dann kommt jemand und kommentiert und hält mir irgendwas vor, was ich vor Jahren mal irgendwann geteilt habe oder geliked habe oder so und zack, wieder verurteilt in der Schublade. Und ich habe gesagt, ja, ich sehe manches, oder habe dann geschrieben, ich sehe manches differenzierter und ob die Person das auch kann. Oder halt, ob sie mit dem Finger auf einen zeigen bleibt. So, kam keine Reaktion mehr. Aber das ist das, was ich meine. Wir können kaum mehr sachlich diskutieren, miteinander reden. Dabei ist es so cool. Und deswegen sind wir aufgerufen, einen Geist der Liebe zu haben. Und jetzt überleg mal das waren ja jetzt zwei echt billige Beispiele, ja, also ganz simpel. Aber jetzt dreh das Ding mal hoch, dahin, wo wir uns gerade fragen, ne, gibt's einen dritten Weltkrieg, Panikmache, Unsicherheit. Tja, und dann ist es gar nicht so einfach, die Menschen zu lieben. Aber Gott hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe gegeben. Und diese Liebe ist die gleiche Liebe wie zwischen Jesus und dem Vater. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, vor seiner Kreuzigung, in Johannes 13 bis 17 wird es sehr ausführlich beschrieben, da spricht er jede Menge zu ihnen. Und er spricht unter anderem auch das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Auch das habe ich immer mal wieder in einer Podcast-Folge schon drin gehabt, weil ich es mega krass finde, was Jesus dort betet. Und dort betet er in Johannes 17, Vers 21 bis 23, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Also Einheit ist Jesus ganz wichtig, aber darauf will ich gar nicht hinaus, denn jetzt kommt's. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Denn dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Jesus betet darum, dass Gott dich und mich genauso liebt, Gott der Vater dich und mich genauso liebt, wie er Jesus liebt. Ich schaffe es nicht, den anderen zu lieben, mitten in diesem Irrenhaus. Ich schaffe es nicht. Vielleicht sagst du das. Vielleicht denkst du das. Und dann sage ich richtig. Ich schaff's auch nicht. Aber Gott in dir, Gott in mir, der schafft es. Er gibt dir die Kraft, wenn du dich gebrauchen lässt und den anderen lieben willst. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Feigheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Wort Besonnenheit ist ein cooles Wort, denn es ist nicht so eindeutig zu übersetzen. Aber erstmal Cappuccino. Im Griechischen steht ein Wort, Sophronismus, das kann Besonnenheit, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Disziplin bedeuten. Und das ist genau das, was ich meine. Kein Stress, kein Ja, Jesus kommt doch sicher bald. Nein, einfach mal ganz gechillt sein, ganz ruhig sein, entspannt sein, besonnen sein, selbstkontrolliert sein, selbstbeherrscht sein in dieser Zeit. Naja, und jetzt sagst du wieder, ja, schön, aber wie soll es gehen? Ich will dir ein paar Gedanken mitgeben, wie das gehen kann, so selbst beherrscht oder selbst ja, kontrolliert zu sein. Erstens, vergewissere dich immer wieder, lies die Bibel, bete, sing Worship-Songs, dass Gott auf dem Thron sitzt. Ich habe neulich einen Post gelesen zu den Epstein-Files. Das, also ich kriege es nicht mehr genau hin, ich habe ihn nicht mehr gefunden, dass so sinngemäß 1%, die Menschheit wird von 1% beherrscht, 5% verstehen das und der Rest schläft irgendwie so, ganz vereinfacht gesagt. Und ich dachte so, ja, das Ding fängt schon falsch an, denn diese Welt wird nicht beherrscht von 1%, diese Welt wird beherrscht von einem Gott, der sitzt auf dem Thron und es ist doch herzlich, also jetzt nicht falsch verstehen, nicht egal im Sinne von, es ist nicht schlimm, was passiert, aber warum sollte er nicht mehr auf dem Thron sitzen, wenn Dinge passieren, von denen du sagst, das kann doch nicht sein, wenn Gott auf dem Thron sitzt. Nur weil du das denkst, sitzt Gott dann nicht mehr auf dem Thron? Nur weil ich das denke und denke, oh, da könnte er aber mal eingreifen, er tut es nicht, also sitzt er wohl nicht mehr auf dem Thron und ihm sind die Zügel irgendwie aus der Hand geglitten? Nein, komm schon. Nur weil du und ich über Gott irgendwas denken, heißt das noch lange nicht, dass es so ist. Alter, wie schlimm wäre das denn? Wenn das, was du und ich über Gott denken, die Wahrheit, die Realität wäre. Also vergewissere dich, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und das Zweite klang jetzt schon an, vertraue ihm und nicht deinem Bild von ihm. Dazu gehört wiederum, dass du quasi diese Besonnenheit lebst. Das bedeutet, überleg dir mal, ob du wirklich Gott vertraust oder ob du wirklich von Gott sprichst, wenn du von Gott sprichst oder von einem Bild, das du dir gemacht hast. Wir können uns zu Gott wunderbar zurechtlegen. Wir können die Dinge, die in der Bibel stehen, sagen, ja, das gilt nicht, das gilt nicht, das gilt, das gilt, das gilt, das nicht und so weiter. Das können wir alles machen. Und am Ende sagen wir dann, ich vertraue Gott. Und ich würde sagen, na gut, du vertraust höchstens irgendeinem zusammengebastelten Gottesbild, aber nicht Gott. Deswegen prüf dich auch da. Das ist so ein großes Lebensthema. Wir meinen immer, im Recht zu sein. Wir meinen immer, dass wir die Dinge richtig sehen. Aber wenn wir genauer hinschauen, ist es meistens nicht so. Deswegen prüf dich, ob du wirklich richtig liegst. Da können dir auch Menschen helfen, denen du die Erlaubnis gibst, dass sie in dein Leben sprechen. Oder wenn du in Diskussionen, in Gesprächen bist mit Menschen, die du liebst, also die wirklich deine Freunde sind, so, ne? Dass sie dir sagen dürfen, was Sache ist. Oder du genau zuhörst, was sie sagen und merkst, oh, wenn die mich schon anders sehen, dann könnte es ja vielleicht auch sein, dass ich falsch liege. Und was auch hilft, Besonnenheit zu leben, ist ein Blick in die Geschichte der Menschheit, aber auch der biblischen Geschichte. Glaubst du wirklich, dass unsere Generation so drauf und dran ist, dass Jesus wiederkommt? Kleiner Spoiler, das dachten schon so viele vor uns. Also es mag sein, ja, dass ich will es ja überhaupt nicht in Abrede stellen, aber versteif dich da nicht drauf und richte deinen Blick immer mal wieder in die Geschichte der Menschheit, in die Geschichte der Bibel und du wirst feststellen, wow, da gab es schon einige, die vor uns dachten, jetzt kommt Jesus wieder. Und dieser Vers, der hilft eben nicht mitzumachen bei dieser Panikmache. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das gilt in diesem ganzen, in Anführungszeichen, Chaos, in dem wir leben. Und jetzt mal im Ernst, weißt du, wir hier im Westen, also ich vermute mal, dass du meinen Podcast hier irgendwo im Westen, vor allem in Deutschland hörst, wir reden ja nur über die Dinge. Aber die Menschen im Iran, in Israel, die Menschen rund um die angegriffenen Stützpunkte im Moment, die Menschen, die durch die Demonstrationen oder Proteste in den vergangenen Wochen jemanden verloren haben, für die ist es nicht Chaos, für die ist es ein Schmerz ohne Ende. Und alleine deswegen sollten wir schon überlegen, nicht die größte Panik zu machen. Ich werde immer kritischer, wenn gerade Christen, also ich rede von Christen, ja, wenn gerade Christen daherkommen und wirklich so ein ganz schwarzes Bild von der Zukunft malen. Und ich denke mir, bist du Christ oder nicht? Also glaubst du, dass Jesus alles in seinen Händen hält oder nicht? Oder was jetzt? Ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe es manchmal einfach wirklich nicht. Dass es einem nicht leicht fällt, gar kein Thema. Geht mir genauso. Es gibt Phasen im Leben, die sind, also da fällt uns der Glaube ganz leicht und dann gibt es wieder andere Phasen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber es gibt ja so Menschen, die sind so dauerhaft Pessimisten oder dauerhaft kriegsgrämig oder so. Und das als Christen, denke ich mir, da hast du irgendwas nicht ganz verstanden. Deswegen, dieser Vers, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der soll dir helfen, in dieser Situation, in dieser Panikmache eben nicht mitzumachen, sondern ruhig und vertrauensvoll zu bleiben. Denn am Ende ist das Wichtigste, dass Menschen zu Jesus finden, um auf Zeit und Ewigkeit gerettet zu werden. Und in all dem sollen wir als Christen Jesus widerspiegeln. Also dieser Vers, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ja nicht nur ein Vers, der jetzt auf uns gemünzt ist, auf dich und auf mich und die Christen und Heitertei und jetzt geht's uns gut und tralala und so weiter. Nein, dieser Vers ist wie so eine Art Lebensordnung mitten im Chaos, der uns anzeigt, wie wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Jesus hat ja dieses Wort in Matthäus 5 gebraucht, dass er gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Licht der Welt, um Menschen, die in der Dunkelheit des Lebens sind, auf Jesus, auf das Licht hinzuweisen. Und Salz hatte damals eine ganz stark konservierende, lebenserhaltende Kraft. Das Leben bewahren bis hinein in das ewige Leben. Das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir so leben, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihr Leben sozusagen bis auf alle Ewigkeit hin, in Anführungszeichen, konserviert, bewahrt wird und sie so ewiges Leben empfangen. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu hilft uns dieser Vers genauso. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Vers hat eben beide Dimensionen. Er hilft mir erstmal in solchen Stress-, Chaos-, Panikmachermomenten ruhig zu bleiben, weil Gott mir eben keinen Geist der Furcht, der Feigheit gegeben hat, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber dieser Vers hilft mir auch, ihn anzuwenden im Blick auf andere Menschen. Wenn es darum geht, wie gehe ich mitten in dieser Panikmache um? Was ist, wenn mein Nachbar, Familienmitglied, Arbeitskollege, Klassenkameraden, whatever, mal wieder Panik macht und ja, wir gehen alle unter und die Aliens kommen auch noch und keine Ahnung was. Sagst du, ey, Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist doch herrlich, dass Gott uns diesen Geist gegeben hat und wir gar keine Furcht, Feigheit an den Tag legen müssen, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und deswegen ist dieser Vers für mich in dieser ganzen Situation und dieser, wie gesagt, sehr provokanten Frage, kommt jetzt der Dritte Weltkrieg und so, ja, in dieser ganzen Situation, ist dieser Vers Trost und Ermahnung zugleich. Trost für den, dessen Herz oftmals verzagt ist, wofür wir ja oft auch gar nichts können, je nachdem, wie wir auch so gestrickt sind. Da ist es nun einmal so, da ist dieser Vers ein riesengroßer Trost, aber er ist auch eine Ermahnung, nicht mitzumachen bei diesem Panikmache-Spielchen, nicht mitzumachen bei aufmerksamkeitserhaschenden Aussagen, WhatsApp-Status, Insta-Story oder so, die wir haben, um Menschen zu triggern oder so. Nein, dieser Vers sagt, bleib entspannt, bleib voller Vertrauen auf Jesus. Du hast keinen Geist der Furcht oder der Feigheit, sondern du hast Kraft. Du hast Liebe und du hast Besonnenheit. Und ich glaube, alle diese drei Dinge ist das, was wir im Moment ganz arg brauchen. Selber, aber auch im Blick auf unsere Gesellschaft, im Blick auf die weltweite Lage, im Blick auf den Umgang damit. Und ich hoffe, dass in dieser Folge einige Gedanken dabei waren, die dich inspirieren, die dich ermutigen, die dich segnen, die dich entweder trösten oder ermahnen. Und wenn du Menschen kennst, von denen du weißt, ey, es würde ihnen gut tun, dass sie das auch hören, dann schick ihnen doch diese Folge. Schick ihnen den Link oder stell den Link in deinen WhatsApp-Status oder Podcast, Insta-Story, wie auch immer. Teil ihn gerne, verlinke gerne. Würde mich mega freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder positive Bewertungen. Das ist auch immer schön. Aber vor allem würde es mich freuen, wenn diese Folge dir hilft, einfach zu glauben. Wie der Podcast ja heißt, einfach glauben, in einer immer komplexer werdenden Welt Jesus zu vertrauen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.